Schönen guten Morgen. Wir freuen uns, dass wir heute bei euch sein dürfen, uns gestern schon ein bisschen kennengelernt haben, zumindest einige von euch, und dass wir auch heute den Tag mit euch verbringen dürfen und ich ja im Dienst am Wort euch dienen darf. Ich würde gerne zu Beginn noch beten und ihr dürft gerne sitzen bleiben. Großer Gott, wir loben dich als den Schöpfer unserer Welt und den Schöpfer ja, von uns und auch als den Herr deiner Gemeinde. Und wir danken dir, dass du mitten unter uns bist und dass wir uns unter dir versammeln dürfen. Und wir beugen uns vor dir und bitten dich, dass du hilfst, ja, dein Wort zu lieben, dich zu lieben und dein Wort zu befolgen und umzusetzen, was du uns darin sagst und deinen Zuspruch anzunehmen. Und ja, bitte hilf auch mir beim Reden und ja, meinen Geschwistern beim Hören. Amen. Ja, es geht heute Morgen nicht darum, dass ich mich vorstelle, dass ich mich mit dieser Predigt vorstelle, sondern es geht darum, dass ich euch Gottes Wort weitergebe. Darum geht es zuerst. Trotzdem dachte ich, ist es vielleicht schön, wenn ihr als Gemeinde ein bisschen hört, was mein Bezug zu dem Text heute Morgen ist. Und wir hatten dazu gestern auch schon beim Kennenlernen eine Frage. Und bei mir ist es ja oft so, dass ich vorher gar nicht oft so einen persönlichen Bezug zu dem Text habe, den ich wähle, sondern ich liebe es einfach, einen Text zu wählen, darin einzutauchen, die Bibel zu studieren und dann zu schauen, was ist mein persönlicher Bezug zu dem Text, was ist unser Bezug als Gemeinde zu dem Text und das ja, anzuschauen und zu betrachten und das weiterzugeben. Ich habe trotzdem sicherlich auch meine Vorlieben, zum Beispiel das Alte Testament. Ich liebe die Schätze des Alten Testaments, die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel, seine Ermahnungen und guten Gebote, die er gegeben hat, auch seine oder die schönen und ehrlichen Psalmen, seine Verheißungen, seine Diener, die er einsetzt und führt. Und in diesem Sommer habe ich eine Begeisterung für die Propheten bekommen. Auch das hatten wir gestern schon kurz. Ich habe meine Masterarbeit über die kleinen Propheten geschrieben. Und mit den Propheten konnte ich vorher nie so viel anfangen. Aber jetzt in diesem Sommer habe ich sie kennengelernt und schätzen gelernt und möchte euch davon auch heute einen vorstellen. Einen von den kleinen Propheten, und zwar den letzten, den Malachi. Malachi war Prophet in Israel ungefähr um 450 vor Christus. Das Königreich Babylonien hatte Israel erobert, Jerusalem zerstört, gefangen weggeführt, aber inzwischen waren die Juden oder viele von den Juden, die gefangen genommen wurden, wieder zurückgekehrt. Und sie hatten den Tempel wieder aufgebaut. Von daher konnten sie endlich auch wieder Gottesdienst feiern und ihren Glauben ausleben. Doch sie hatten einige Probleme mit Gott. Und Malachi schreibt, wie das Volk mit Gott diskutiert. Und immer wieder versucht Gott, sie mit seinen Worten zu gewinnen. Und er will ihnen sagen, liebes Israel, liebes Volk Gottes, ich, Gott, bin das Beste, was ich für euch will. Und so ist das Buch Malachi in 6 Diskussionen, in 6 Auseinandersetzungen aufgebaut. Gott spricht, das Volk erwidert etwas und Gott antwortet und will sie gewinnen. Und ich möchte heute Morgen nacheinander kurz diese Diskussionen anschauen. Und durch sie können wir feststellen und sehen, Gott ist das Beste, was er für uns will. Und die erste Diskussion beginnt in Vers 2, am Anfang noch die Einleitung zu dem Buch. Und es beginnt mit Gottes Liebe. Und Gott sagt, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr. Und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Israel stellt Gottes Liebe in Frage. Sie fragen, Gott, wodurch zeigt sich deine Liebe zu uns? Wir wollen Beweise deiner Liebe jetzt in unserer Zeit. Dabei reicht ein Blick in ihre Geschichte. Und genau darauf verweist Gott. Er sagt, Jakob habe ich geliebt, euren Stammvater habe ich geliebt und Esau gehasst. Und ich glaube, dass dieses Hassen hier eher gemeint ist wie ein Zurückstellen. Er verwirft, Gott hat Esau nicht ganz verworfen. Und im ersten Buch Mose lesen wir, wie Gott jeweils eine Familie erwählt. Erst Abraham, dann Isaak und dann Jakob. Das ist sein Volk, die hat er lieb. Und auch den anderen, den Esau, den Ismael, auch denen tut er Gutes. Er verwirft sie nicht ganz, aber er stellt sie dem Volk Gottes hinten an. Und auch die Zeitgenossen Malachis liebt er, auch wenn sie es nicht sehen und nicht fühlen. Aber er erinnert sie daran, Gottes Liebe steht fest. Sie steht fest in seinen Verheißungen an Jakob. Sie steht fest an seiner Geschichte mit Israel, an Gottes Geschichte mit Israel. Vielleicht hilft uns folgende Illustration besser, um zu verstehen, was hier gemeint ist. Der Christ Toni Rinaudo, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der hat arbeitet noch seit über 30 Jahren in Afrika als Entwicklungshelfer und hat versucht oder ein bisschen auch geschafft, an der Grenze der Sahara-Wüste das aufzuforsten und Bäume aufzuziehen. Es sind viele Versuche fehlgeschlagen, aber irgendwann hat er folgende Entdeckung gemacht. Er hat da gesehen, irgendwie am Straßenrand, ein kleiner Busch, der überall anders auch wächst. Und er dachte immer, das ist ein einfacher Busch. Und an diesem einen Tag hat er mal genauer hingeschaut, hat sich diesen Busch angeschaut und festgestellt, das ist ein Baum. Ein Baum, der aber von den Einheimischen immer wieder zurückgeschnitten wird, abgehackt wird und so nicht seine volle Größe entfalten kann, aber trotzdem da bleibt und als unterdrückter Baum seine Kraft entfalten könnte. Denn die Büsche, die überall verteilt waren, bildeten zusammen ihre Wurzeln einen unterirdischen Wald. Und wenn man die Bäume pflegen würde, könnten daraus große, schattenspendende und lebenswichtige Bäume werden. Und die Bäume, die waren immer da. Vor langer Zeit hatte Gott sie gegeben, aber keiner nahm sie wahr. Und ähnlich ist es hier bei Malachi. Gottes Liebe zu Israel war immer da. Er hatte sie vor langer Zeit zugesagt und bewiesen. Seine Liebe steht fest, aber keiner nahm sie wahr. Und vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben. Du fragst dich, Gott, worin zeigst du mir deine Liebe? Hast du mich wirklich lieb? Bitte lass sie mich fühlen. Dann kann ich dir sagen, Gott zeigt seine Liebe, als er seinen Sohn Jesus für dich hat kreuzigen lassen. Sein Tod ist der Beweis von Gottes Liebe. Wie bei Malachi liegt der größte Beweis für Gottes Liebe in der Vergangenheit. Seine Liebe steht fest. Darum, lies die Passionsberichte, freu dich darüber und erinnere dich daran, da hat Gott seine Liebe gezeigt. Oder feiere, wie wir es heute machen, bewusstes Abendmahl. Du zweifelst, dass Gott dich liebt? Dann schau aufs Kreuz. Dort wird Gottes Liebe sichtbar. Gottes Liebe steht fest in Jesus Christus. Und Gottes Liebe soll dazu führen, dass wir ihn lieben. Und das kommt auch jetzt bei Malachi. Das ist der zweite Punkt, die zweite Auseinandersetzung. Aus Gottes Liebe zu uns folgt, dass wir ihn lieben und ihm dienen und sein Gottesdienst auch feststehen soll. Und auch hier beginnt Gott das Gespräch, in Vers 6, Kapitel 1 immer noch. Dort sagt Gott, ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Und dann das Volk oder besonders die Priester erwidern: Doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Und dann wieder Gott: Ihr, die ihr unreine Speise auf meinem Altar darbringt. Wieder das Volk: Doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Und die nächsten 16 Verse geht diese lange Auseinandersetzung bis Kapitel 2, Vers 9, wo Gott oder wo Maleachi dem Volk zeigen, wie verächtlich Israel Gott behandeln. Maleachi bringt da einiges auf den Tisch, was Israel damals falsch machte. Ihr Gottesdienst war nicht so, wie es angemessen ist für Gott und wie es Gott vorgeschrieben hat. Ihre Opfer zeigten nicht, dass sie ihn liebten. Das Problem wird direkt am Anfang in Vers 8 genannt. Dort heißt es: Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Maleachi bezieht sich hier auf sehr konkrete Gesetzesvorschriften aus den 5 Büchern Mose, aus dem 3. und 5. Buch. Und da hatte Gott vorgeschrieben, wie Israel ihm opfern soll. Sie sollten nichts Blindes opfern, nichts Lahmes, sondern Makelloses. Die besten Jungtiere der Herde. Sein Gottesdienst sollte eigentlich feststehen. Ihm gehört nur das Beste und nicht die Reste. Und das wird hier weiter ausführlich beschrieben bis Kapitel 2, Vers 9. Setzt sich Maleachi mit dem angemessenen Gottesdienst auseinander. Gottes Liebe zu Israel stand fest, daran ändert sich nichts. Aber zu dieser Liebe Gottes gehört auch, dass Gott das Beste für Israel will. Und das Beste für Israel ist, wenn sie Gott angemessen verehren. Für sie hätte feststehen sollen, dass Gott mit würdigen Opfern zu loben ist. Und das war auch nur die Spitze vom Eisberg. Israel sollte Gott mit ganzem Herzen lieben. Und das hat sich auch für uns nicht geändert. Auch unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein, ein Gott wohlgefälliges Opfer. Aber ich glaube, dass es hier bei Maleachi darum erstmal nicht geht. Das steht dahinter und ist wichtig. Aber Maleachi geht es hier um den Ausdruck dieser Lebenshingabe im kultischen Gottesdienst, was bei uns hauptsächlich der Sonntagmorgen, der Sonntaggottesdienst ist. Und da war es der neutestamentlichen Gemeinde klar, dass sie Gott nicht mit Opfern loben würden. Jesus war ihr Sündopfer und auch ihr Lobopfer. Aber auch die ersten Christen wussten, Gott verdient es, dass wir ihn ehren. Sein Gottesdienst steht fest. Er ist mit Würde, mit Furcht und mit Liebe zu Gott zu feiern. Und unser Lobopfer sind da vor allem Gebete und Lieder. Im Neuen Testament gibt es einige Abschnitte, wo man erkennen kann, oder die so Gedichtform haben, die möglicherweise auch gesungen wurden in den ersten Gemeinden, Christushymnen in Philipper 2 oder in Kolosser 1. Und diese Lieder oder diese Passagen, glaube ich, dass sie nicht eben mal so aufgeschrieben wurden von Paulus, sondern dass sie sehr kunstvoll gestaltet wurden, dass er sich da Zeit genommen hat, Anstrengung investiert hat, um würdige Worte für Gott zu finden. Und natürlich dürfen und sollen wir Gott auch einfach unser Herz ausschütten. Aber ich glaube auch, es gibt Situationen, da ist ein sorgsam vorbereitetes Gebet passend, dass wir Gott damit anreden. Das kann der Sonntagmorgen-Gottesdienst sein, das kann auch mal auf einem privaten Familienfest sein. Und auch die Lieder, die wir singen, sollen sorgfältig ausgesucht werden. Bevor sie uns gefallen, sollen sie Gott ehren. In Hebräer 13, die Verse 15 und 16, findet sich auch diese Verbindung von dem, was wir sagen oder dass unser Reden ein Opfer ist. Dort heißt es: Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht. Das ist noch ein zweiter Aspekt. Das Wohltun und Mitteilen vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Also mit unserem Reden opfern wir Gott unser Lob und würdigen ihn und beten ihn als der an, der er ist. Und auch dieser zweite Aspekt, der Umgang miteinander, das Wohltun und Mitteilen, ist eine Art des Gottesdienstes. Und auch bei Malachi geht es damit weiter, auch das findet sich bei ihm. Erst, wir sollen Gott direkt lieben und ehren, und dann auch, wir sollen ihn ehren, indem wir einander Gutes tun, indem wir einander treu sind. Damit sind wir bei der dritten Auseinandersetzung. Sein Gottesdienst heißt auch Treue. Und da geht es Malachi nicht um alle Arten von Beziehungen, sondern um eine ganz bestimmte, die Ehe. Und auch da gab es Probleme in Israel, die angesprochen werden mussten. Was lief da verkehrt? Wir lesen das im Abvers 10, Kapitel 2, Abvers 10 bis 16. Das Problem war, dass einige Männer ihre Frauen verlassen hatten und eine andere geheiratet haben. Und zwar eine Frau mit einem falschen, mit einem anderen Gott. Und währenddessen opferten sie weiter im Tempel, als wäre nichts gewesen. Ich lese Vers 13 und 14, Kapitel 2, 13 und 14. Und zweitens tut ihr dies, ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eurer Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treuelos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und dann in Vers 11, etwas zuvor hat es geheißen, denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebt, und hat die Tochter eines ausländischen Gottes geheiratet. Also hier gab es israelische Männer, die eine Tochter eines ausländischen Gottes geheiratet haben, also Frauen mit einem fremden Gott, mit einem Gott eines anderen Volkes, der kein wahrer Gott ist. Und diese haben sie geheiratet und dabei aber ihre gleichgesinnten israelischen Frauen verlassen, die Frau ihrer Jugend, die ihre Gefährtin war und die Frau deines Bundes, wie es heißt. Das heißt, das Problem ist oder war, wenn der Ehepartner oder dass der Ehepartner einen anderen Gott verehrt. Dabei sollte Israel nur Jahwe, den einen, lebendigen Gott verehren. Und neben ihm durfte nichts anderes als Gott verehrt werden. Und dann gab es Männer, die es nicht länger mit ihren gleichgesinnten Frauen ausgehalten haben, mit ihnen zusammenleben wollten und sich von einer anderen mehr erhofft haben. Eine Frau mit einem anderen Gott. Für viele war das vielleicht aufregend oder eine schöne Abwechslung. Doch damit war auch ihre Treue zu Gott dahin. Und dabei hatte Gott Ehe als etwas Wunderbares gemacht, als etwas Wunderschönes. Schaut, was in Vers 15 steht. Da heißt es, und hat er sie nicht zu einem gemacht, zu einem Fleisch, in dem Geist ist? Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott. Die Ehe ist eine Einheit, die Gott sich so ausgedacht hat, mit einem gemeinsamen Anliegen. Das heißt hier, sie erstreben Nachkommenschaft von Gott. Ich glaube, damit sind Kinder gemeint, aber im alttestamentlichen Kontext, glaube ich, müssen wir uns das vorstellen, nicht einfach nur gläubige Kinder in der Kernfamilie, sondern dass hier das inhaltsreicher und größer gedacht ist. Dass es nämlich darum geht, wenn Israel Kinder vom Herrn bekommt, dass damit auch ausgedrückt ist, dass seine Geschichte weitergeht, dass Gottes Geschichte mit Israel, mit seinem Volk und seiner Welt weitergeht. Dass auch diese Kinder nach seinen Verheißungen leben und dass diese Kinder sich treu zu Jahwe bekennen. Und all das geht nur, wenn das Ehepaar auch gemeinsam nach Gott fragt, wenn sie gemeinsam Gott ehren. Folgende Geschichte führt uns ein Ehepaar vor Augen, die diese Treue schön veranschaulicht. Von einem persischen Großkönig wird folgende Legende erzählt. Auf einem seiner Eroberungszüge nahm er einen Fürsten mit Frau und Kindern gefangen. Als man sie dem König vorführte, fragte dieser den Fürsten: Was gibst du mir, wenn ich dir deine Freiheit zurückgebe? Die Hälfte meines Reiches, war die Antwort. Und wenn ich auch deine Kinder freilasse? Mein ganzes Reich. Aber was gibst du für die Freiheit deiner Frau? Mich selbst. Dem König gefiel diese Antwort so gut, dass er die ganze Familie ohne Lösegeld freigab. Auf der Heimreise fragte der Fürst seine Frau, ob sie beobachtet habe, was für ein edler, schöner Mann der König sei. Darauf erwiderte sie: Ich sah nur den, der bereit war, sich selbst als Lösegeld für meine Freiheit zu geben. Ich sah nur den, der bereit war, sich selbst als Lösegeld für meine Freiheit zu geben. Liebe Gemeinde, Jesus gab sich selbst als Lösegeld. Er bleibt seiner Braut treu. Und wer ihm gegenüber treu sein will, muss das auch gegenüber seinem gläubigen Ehepartner sein. Die Ehe ist ein Geschenk von Gott und sie ist auch eine gegenseitige Verpflichtung. Und auch das ist ein Geschenk. Es ist ein Segen, fest und verbindlich mit jemandem verbunden zu sein. Gott dachte sich etwas dabei. Eine Einheit mit einem gemeinsamen Ziel. Gott groß machen. Und deshalb ist es so wichtig, einen Partner zu haben, der auch den einen Gott anbetet. Darum, wenn dir Gott wichtig ist, wirst du automatisch jemanden attraktiv finden, der auch Gott wichtig findet. Du freust dich darüber, wenn er sich Gott ganz hingibt. Und wenn dem anderen Gott wichtig ist, wird er auch dich attraktiv finden, wenn du dich Gott ganz hingibst. Paulus deutet das Geheimnis der Ehe auf Christus und die Gemeinde. Gott soll in unseren Ehen geehrt werden. Unsere Ehen sollen etwas von der Schönheit Jesu zeigen, von seiner Liebe und Treue. Er verlässt uns nie. Deshalb sollen wir auch unseren Ehepartnern immer treu sein. Jesus ist treu. Gott ist treu. Und auch Malachi fängt jetzt an, über Gottes Treue zu reden. In der vierten Auseinandersetzung. Und dort sehen wir, Gottes Treue bedeutet Reinigung. Die fängt an in Kapitel 2, Vers 17. Und die fängt zwar erst damit an, dass es dort heißt, dass Israel Gott langsam wirklich müde macht. Ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Wird Gott Israel also jetzt verwerfen? Nein, die nächsten Verse zeigen etwas anderes. Gott lässt sich nicht endgültig ermüden, Israel treu zu sein. Er hat sich nicht geändert. Obwohl das Volk Israel erst wieder erwidert, doch ihr sagt, immer noch Vers 17, doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er gefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Die Menschen hier, die Israeliten, sagen, dass Gott die Bösen gut findet. Wahrscheinlich sehen sie, dass es den Bösen gut geht. Die haben viel Geld und können machen, was sie wollen und haben Spaß im Leben. Also denken sie, die erleben Gottes Segen. Sie haben ein gutes Leben. Die leben so, wie Gott es möchte und er belohnt sie dafür. Falsch. Damit denken sie falsch. Und sie denken auch oder wünschen diesen Leuten das Gericht Gottes und merken dabei nicht, dass sie selber Dreck am Stecken haben, wie wir es bisher schon gesehen haben mit den Anschuldigungen, die Gott hier gegen sie vorbringt. Und was ist Gottes Antwort auf diese Diskussion? Er sagt, ich selbst werde kommen. Und wenn er kommt, werden sich manche wünschen, dass er nicht gekommen wäre, denn vor Gott kann erstmal keiner bestehen. Seiner Herrlichkeit wird Israel nicht gerecht. Und es ist hier so beschrieben, wie wenn eine wirklich wichtige Person ankommt. Das ist jetzt in Kapitel 3 der erste Vers. Dort heißt es, siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir herbereiten Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Gott verspricht, verheißt zu kommen und Israel nicht zu lassen, wie sie sind. Und manche würden sich wünschen, dass er nicht gekommen wäre. Weiter in Vers 2. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Sie haben Schuld vor Gott und sie müssen vor Gott vergehen und können nicht bestehen. Was sie brauchen, ist seine Heiligkeit, seine Reinheit und nur Gott kann sie reinmachen. Und er kommt, weil er genau das vorhat. Er will sie nicht so lassen, sie müssen nicht so bleiben, wie sie sind. Weiter in Vers 2 und dann der Vers 3. Denn er, Gott, wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi, die Priester, reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Gott selbst wird sein Volk reinigen. Er wird das Böse entfernen und Heiligkeit und Schönheit und Reinheit in sich hineinlegen. Und wer dabei an der Sünde festhält und in Sünde verstrickt ist, für den wird das schmerzhaft bis hin zum Tod und ewiger Trennung von Gott. Aber weil Gott Israel liebt, weil er ihnen treu ist, kann er nicht dabei zusehen, wenn sie in Sünde leben. Er will, dass es ihnen gut geht und dazu muss er sie heilig machen. Seine Treue bedeutet Reinigung. Am Ende dieser Auseinandersetzung heißt es in Vers 6, Nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Aber ihr Söhne Jakob, ihr habt nicht aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Gott hat sich nicht geändert. Er ist treu zu Israel. Das hat er ihnen am Anfang versprochen. Und er ist immer noch heilig und will, dass auch Israel heilig ist, auch wenn sie nicht auf ihn hören. Malachi hat hier angekündigt, dass Gott zu seinem Tempel kommen wird. Und ein Abgesandter würde dieses Kommen vorbereiten. Die Evangelien im Neuen Testament berichten glaubwürdig, wie einige Jahrhunderte nach dieser Ankündigung Folgendes geschah. Johannes der Täufer zeigte auf Jesus. Dieser ist das Lamm Gottes. Und Jesus kam zum Tempel, proklamierte im Tempel, dass er, Jesus, Macht über diesen Tempel hat, dass es sein und seines Vaters Tempel ist. Jesus hat begonnen auszuführen, was hier angekündigt ist. Und er selbst reinigt die, die sich ihm anvertrauen. Es wäre schmerzhaft, wenn Gott uns ohne Jesus reinigen würde. Ohne Jesus kann er nicht die Sünde töten und uns am Leben lassen. Ohne Jesus müsste Gott seine Welt von uns reinigen. Aber er fand eine bessere Lösung. Er opferte Jesus und weil Jesus völlig rein ist, kann Gott unsere Sünde auf ihn laden. Jesus hält das Gericht von uns ab. Durch ihn werden wir gereinigt. Wir brauchen ihn, um vor Gott rein zu sein. Und das ist ein einmaliger Herrschaftswechsel, dass Jesus Herr ist und nicht mehr die Sünde, dass Jesus Macht hat im Leben und nicht mehr die Sünde. Und auch danach sollen wir nicht so bleiben, wie wir sind. Auch da, weil er uns liebt, will er uns verändern und in uns Gestalt annehmen. Er ist das Beste, was er für uns will. Das Werk der Reinigung ist keine einseitige Angelegenheit. Es geht in Vers 7 direkt nahtlos weiter mit einer Aufforderung von Gott, zu ihm umzukehren. Und damit sind wir bei der fünften Auseinandersetzung. Wer sich reinigt, der empfängt Segen. Vers 7, zweite Hälfte. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Heerscharen. Und das Volk, das weiß gar nicht, was Gott meint oder tut zumindest so. Weiter in Vers 7. Ihr aber sagt, worin Worin sollen wir umkehren? Dann fokussiert sich Gott auf eine Sache. Kehrt um bei den Spenden, bei euren Finanzen. Heiligt euch dort, reinigt euch dort. Vers 8 spricht Gott: Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt: Worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Vers 10 noch: Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch, ja, und gleich geht's weiter. Also Israel sollte den Zehnten geben. 10%. Sie waren eine landwirtschaftliche Gesellschaft. Ihr Einkommen bestand aus Getreide, Obst, Gemüse, Nutzvieh. Und davon sollten sie den zehnten Teil Gott geben. Für den Gottesdienst und für die Priester. Und Gott brauchte das nicht. Ihm gehört alles. Aber 10% sollte Israel ganz bewusst ihm geben. Wenn sie das tun, würde Gott sie segnen. Jetzt der Teil, wie es in Vers 10 weitergeht. Dort heißt es weiter: Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Also wenn das Volk umkehren würde, wenn sie bereit wären, ihren Zehnten abzugeben, hat Gott verheißen, seinen Segen zu geben. Wenn Israel umkehrt, wird er sie belohnen. Und das ist hier kein Automatismus. So klingt das hier nicht, wenn er sagt: Prüft mich doch, ob ich das tun werde, und ich werde es tun, aber kehrt erstmal um und dann werde ich euch den Segen geben. Gott lässt sich nicht beeinflussen oder bestechen. Er entscheidet sich zu segnen. Und es ist eine Verheißung aus freien Stücken. Und ja, er belohnt es, wenn man nach seinem Willen lebt. Aber es ist kein Automatismus. Und Israel, wie das weiter beschrieben ist, will er landwirtschaftlich segnen. Ihnen Regen geben und fruchtbaren Boden schenken. Und ja, wenn wir überlegen, inwiefern ist Regen Segen Gottes oder ein fruchtbarer Boden, inwiefern ist das ein Segen Gottes, können wir vielleicht damit nicht so viel anfangen, weil die wenigsten von uns, schätze ich mal, Landwirte sind oder wir gar nicht mehr so mitbekommen, wie das Essen in die Supermärkte kommt. Aber für Israel ging es da wirklich um ihre Existenz. Sie haben tagtäglich erfahren oder erleben müssen, dass an Gottes Segen ihr Leben hängt, dass sie nur leben können, wenn er fruchtbaren Boden gibt und er sie versorgt. Und trotzdem, auch obwohl es um ihre Existenz ging, sollten sie 10% abgeben. Für Gott, der es eigentlich nicht braucht. Wir leben seit einiger Zeit auch in turbulenten Zeiten, und für manche wird es durchaus mit den steigenden Preisen ungemütlich. Und auch da gibt es berechtigte Sorgen. Es braucht Weisheit für den eigenen Haushalt, und auch unsere Politiker brauchen Weisheit, wie mit der Situation umzugehen ist. Aber mit Malachi möchte ich mir und euch sagen: Es ist der falsche Weg, an den Spenden zu sparen. Dann lieber etwas genügsamer leben. Wir sind immer noch so reich und an diesen Reichtum gewöhnt. Und Gott will dein Geld nicht, er will dein Leben, er will dich. Und du kannst Gott vertrauen, dass es sich lohnen wird. Jesus sagt: Wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kind oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es 100-fach empfangen. Spätestens in Gottes neuer Welt. Spätestens dort belohnt er die, die ihm folgen. Das hat er verheißen. In der letzten Auseinandersetzung wird klar, dass die Israeliten oder viele Israeliten denken, dass es nichts bringt, Gott zu dienen. Sie sehen die Anmaßenden und denken sich: Die machen es richtig und Gott lässt sie laufen. Die sechste Auseinandersetzung, wo wir sehen, es gibt doch endgültigen Segen für die, die Gott fürchten. Ab Vers 13. Dort spricht Gott wieder am Anfang: Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt: Was bereden wir gegen dich? Ihr sagt: Nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Herrscharen? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch davon, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Die Israeliten hatten sich mehr erhofft. Sie dachten, dass wenn sie Gott dienen, sein Segen eine automatische Folge ist. Vielleicht haben sich ihre Prioritäten auch umgedreht. Der Segen war ihnen wichtiger als Gott. Und dann wechselt Malachi die Perspektive. Dann schreibt er plötzlich über eine Gruppe von Menschen, die Gott wirklich fürchten, die ihn lieben und ehren. In Vers 16. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Der Herr merkte auf und hörte. Und das ist so schön, wie das hier beschrieben ist. Malachi musste so viel Sünde im Volk ansprechen. Immer wieder redete sich das Volk raus und erwidert Gott etwas. Dienen Gott vielleicht äußerlich, aber ohne Furcht und ohne Liebe. Und dann hier. Einige Leute kommen zusammen, treffen sich und reden miteinander. Vielleicht haben sie überlegt, was ist wirklich zu tun? Wie ist Gott wirklich zu ehren? Wie liebenswürdig ist er doch wirklich? Und Gott sieht es und kümmert sich. Und Gott wird dieser kleinen Gruppe von Gottesfürchtigen am Ende alles geben, was er ihnen Gutes geben kann. Sie werden in Harmonie leben und sich aneinander freuen. Die weiteren Verse, ich lese Vers 17. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Vers 20. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Ich würde gern das erste Bild aus Vers 20 nochmal aufgreifen und ein bisschen ausführen. Die Sonne der Gerechtigkeit, die alles hell und heil macht. Stell dir vor, du bist draußen nachts unterwegs. Du suchst den Weg nach Hause, aber es ist dunkel und du findest ihn nicht. Und es ist vielleicht noch weit zurück nach Hause. Jedes Geräusch verunsichert dich, unsichtbare Gefahren um dich herum. Und die Nacht zieht sich hin. Irgendwann fängt es langsam an zu dämmern und dann am Horizont geht die Sonne auf und die ersten Sonnenstrahlen brechen hervor. Und alles, was die Sonnenstrahlen treffen, wird hell. Die ganze Welt wird erleuchtet. Angst und Mühsal verschwinden. Und Gott gibt denen, die ihn lieben, eine Sonne der Gerechtigkeit. Sein Licht scheint in unsere Dunkelheit und alles, was seine Strahlen treffen, wird gerecht, wird gut und wird heilig. Da kommt wirklich Freude auf. Und Gott wird die Not und die Bedrängnis derer beenden, die ihn lieben. Endgültiger Segen für die, die ihn fürchten. Liebe Gemeinde, auf Jesus ruhen unsere Hoffnungen. Wir werden durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Er hat uns keine leichte Überfahrt verheißen, aber eine sichere Ankunft. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Haltet fest an Jesus, auch wenn es schwierig ist. Und ich möchte einige Verheißungen der Bibel vorlesen. Sie gelten denen, die Jesus als ihren Herrn und Heiland nachfolgen. Matthäus 5, 11 bis 12. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Johannes 11, Vers 25. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. 1. Johannes 3, Vers 2. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Offenbarung 7, Vers 17. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Offenbarung 21, Vers 6. Siehe, ich mache alles neu. Malachi hat noch ein letztes Wort, mit dem auch ich zum Ende kommen möchte. Er ruft dazu auf Gott zu schauen, auf das, was Gott getan hat, auf das, was er in seinem Wort sagt und auf das, was Gott tun wird. Die Verse 22 und 23. Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Gott hatte sich Israel als sein Volk auserwählt. Sie hat er lieb. Ihnen offenbarte er sich und ihnen gab er gute Gebote und Ordnungen. Und Gott sandte Propheten, die ihnen halfen und daran erinnerten: Gott ist das Beste, was er für euch will. Und das ist Malachis Botschaft. Und bei ihm lesen wir von 6 Auseinandersetzungen, bei denen wir sehen: Gott ist das Beste, was er für uns will. Und all das haben wir in Jesus. Gottes Liebe steht fest. Fest steht auch sein Gottesdienst. Sein Gottesdienst heißt auch Treue. Gottes Treue bedeutet Reinigung. Wer sich reinigt, empfängt Segen. Und zuletzt endgültiger Segen für die, die ihn fürchten. Amen. Ich würde gern noch beten und ihr dürft gerne aufstehen. Jesus, wir danken dir und preisen dich, dass du uns geliebt hast, dass du uns liebst, dass deine Liebe feststeht durch das Kreuz, durch deinen Tod, durch den schweren Weg, den du gegangen bist. Wir preisen dich, dass du lebendig bist, dass du auferstanden bist und du uns helfen kannst, du uns helfen wirst, du bei uns bist und du uns veränderst, du diese Welt veränderst und du einst alles neu machen wirst und wir mit dir auferstehen werden und dich in Vollkommenheit loben und ehren dürfen. Danke für die Zeit, die wir hier haben dürfen als Gemeinde, dass wir nicht alleine glauben, sondern zusammen glauben dürfen. Auch dafür preisen wir dich. Wir danken dir, dass wir heute Abend mal feiern dürfen und auch daran denken dürfen, dass du dich gegeben hast. Bitte hilf uns, dich zu lieben, dich würdig anzubeten, dir treu zu sein, unseren Mitmenschen treu zu sein und uns dir ganz hinzugeben, weil du es wert bist, weil du dich uns zuerst hingegeben hast. Amen. Ich möchte euch den Segen Gottes zusprechen, wie ihn der Hebräerbriefschreiber am Ende seinen Lesern zuspricht. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten herausgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseres Herrn Jesus. Er vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.